Die harten Zeiten sind vorbei. Meine Predigtreihe zu dem Thema ist nämlich vorbei. Aber die harten Zeiten sind vorbei, dachten vielleicht auch die Jünger an Pfingsten. Denn an diesem Tag hat sich für sie alles verändert. Nach 7 Wochen der Ungewissheit ging es endlich wieder voran. Heute feiern wir Pfingsten. Aber was ist Pfingsten eigentlich? Ich meine, im Ernst, mit Weihnachten können wir was anfangen. Mit Ostern auch. Selbst Karfreitag verstehen wir so, mehr oder weniger. Pfingsten dagegen ist schon etwas schwieriger. Und deshalb lese ich euch einfach mal vor, was bei Wikipedia dazu steht. Da steht nämlich, Pfingsten ist ein christliches Fest. Der Festinhalt ist die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu und seine bleibende Gegenwart in der Kirche. Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, und liegt zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni. Dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der Kirche verstanden. Pfingsten ist also ein christliches Fest. Wir feiern den Geburtstag der christlichen Gemeinde. Das ist doch großartig. Und wir feiern, dass der Heilige Geist auf die Jünger Jesu gekommen ist. Das ist auch großartig. Und gewöhnlich ist Pfingsten der eine Tag im Jahr, an dem in Gemeinden wie der unseren über den Heiligen Geist gepredigt wird. Aber dieses Jahr machen wir es mal ein bisschen anders. Über den Heiligen Geist werde ich in der nächsten Zeit immer mal wieder predigen. Heute denken wir darüber nach, was Pfingsten eigentlich war. Oder anders gesagt, wir denken darüber nach, was die Jünger damals eigentlich gefeiert haben oder feiern wollten. Und noch etwas einfacher ausgedrückt, lautet der Titel meiner heutigen Predigt schlicht und einfach Pfingsten. Hä? Ich lese zunächst mal Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Also Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Dort steht, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Ich weiß natürlich, dass in diesem Abschnitt viele verschiedene Themen angesprochen werden, über die wir sehr, sehr lange nachdenken könnten. Ich möchte mich heute aber auf ein eher unscheinbares Detail konzentrieren, ein Detail, das schnell übersehen wird. Wie heißt es hier in Vers 1? Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Die Jünger trafen sich, um Pfingsten zu feiern. Und dann lesen wir in Vers 5, zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Also, viele Juden aus der ganzen Welt waren in Jerusalem versammelt, um Pfingsten zu feiern. Und dann denke ich an das, was wir vorhin bei Wikipedia gelesen haben. Pfingsten ist ein christliches Fest. Es trafen sich also sowohl die Jünger als auch viele andere Juden in Jerusalem, um das christliche Pfingstfest zu feiern. So wie sich Tausende von Juden jedes Jahr am 24. Dezember in Bethlehem versammeln, um daran zu erinnern, dass Jesus als Messias auf die Erde gekommen ist. Und so wie sich Tausende von Juden jedes Jahr an Ostern in Jerusalem versammeln, um an den Tod und die Auferstehung Jesu zu erinnern. Und schon sind wir wieder beim Titel meiner Predigt. Hä? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Jetzt könnte ich natürlich sagen, Klar, die Jünger, die haben sich in Jerusalem versammelt, um den Heiligen Geist zu empfangen. Das hatte Jesus ihnen angekündigt. Und dafür hatte er sie nach Jerusalem geschickt. Aber was war mit den anderen gottesfürchtigen jüdischen Männern aus aller Welt, die an diesem Tag nach Jerusalem gekommen waren? Es muss doch noch irgendeinen anderen Grund dafür gegeben haben, oder? Was wollten die da? Und damit sind wir bei der Frage, ja, was haben die Juden in der damaligen Zeit eigentlich gefeiert? Aber bevor ich dazu komme, möchte ich kurz noch auf Karfreitag und Ostern eingehen. Denn der Zusammenhang zwischen jüdischen und christlichen Festen ist durchaus interessant. In Johannes 19, Vers 14, da steht über den Tag der Kreuzigung: Es war der Tag vor dem Passafest, am späten Vormittag. Pilatus sagte zu den Juden: Da seht euren König. Die Kreuzigung, Jesu Kreuzigung, fand also am Tag vor dem jüdischen Passafest statt. Dabei müssen wir es berücksichtigen, dass nach jüdischer Zeitrechnung der Tag gewissermaßen am Vorabend beginnt. Das heißt, das Passafest begann nach unserer Rechnung am Abend von Karfreitag. Rein logisch gesehen heißt das, Jesus starb quasi in dem Moment, als die Passalämmer zur Vorbereitung für das Passafest geschlachtet wurden. Das verdeutlicht nochmal, dass Jesus gestorben ist, damit wir leben können. Das Passafest geht ja auf den Auszug aus Ägypten zurück. Damals befreite Gott sein Volk aus der Sklaverei. Der ägyptische Pharao weigerte sich, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu entlassen. Und daraufhin erzwang Gott die Freilassung des Volkes durch 10 Plagen. Die 10. Plage bestand darin, dass im ganzen Land die erstgeborenen Söhne sterben mussten. Es wurden nur die Familien verschont, deren Türen mit dem Blut eines zuvor geschlachteten Lammes bestrichen wurden. Der Zusammenhang hier ist leicht zu sehen. Das Passalamm musste sterben, damit die Erstgeborenen Israels leben konnten. Und damit die Israeliten aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit wurden. Genauso musste Jesus sterben, damit wir leben können. Und damit wir aus der Gefangenschaft der Sünde befreit werden. Er ist sozusagen für uns zum Passalamm geworden. Etwas weniger bekannt ist der Zusammenhang zwischen den jüdischen Festen und Ostern. Johannes berichtet in Johannes 20, Vers 1, früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang der Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Und damit ist klar, es geschah am ersten Wochentag, schreibt Johannes. Und damit am ersten Tag nach dem Passafest. Nur damit wir es richtig verstehen, der erste Tag der Woche war der Sonntag. Denn der Sabbat, der 7. Tag der Woche, ist der Samstag, also ist der Sonntag der erste Wochentag. Wichtiger ist aber, es war der erste Tag nach dem Passafest. In 3. Mose 23, Vers 9 bis 11, da lesen wir über diesen ersten Tag nach dem Passafest. Dort steht: Jahwe sagte zu Mose: Gib den Israeliten Folgendes weiter. Wenn ihr in dem Land, das ich euch gebe, die Ernte einbringt, sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte dem Priester bringen. Dieser soll sie am Tag nach dem Sabbat vor Jahwe hin und her schwingen, damit ihr sein Wohlwollen erlangt. Am Sonntag nach dem Passafest wird das Fest der Erstlingsgarbe gefeiert. Das Fest der Erstlingsgarbe ist ein Erntefest. Für die Nichtlandwirte unter uns: Eine Garbe ist ein Bündel von Getreidehalmen, einschließlich der Ähren am oberen Ende. Die Getreidehalme, die werden praktisch zum Trocknen so zusammengebunden und aufgestellt. bevor sie dann gedroschen werden, um das Korn zu gewinnen. Beim Fest der Erstlingsgarbe, da handelte es sich um die ersten Erträge der Gerstenernte. Die ersten Erträge sind so etwas wie ein Versprechen dafür, dass noch mehr kommen wird. Es soll nicht bei der ersten Ernte bleiben. Diese erste Ernte sollte Gott geopfert werden, im Vertrauen darauf, dass er das Volk versorgen und noch mehr Ertrag schenken wird. Und genau auf dieses Fest fiel die Auferstehung Jesu. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Paulus Jesus in 1. Korinther 15, Vers 20 als Erstlingsfrucht beschreibt. Er schreibt dort: Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und damit ist er das Versprechen, dass auch wir, wenn wir zu ihm gehören, eines Tages auferstehen werden. Sowohl an Karfreitag als auch an Ostern hatten die Juden also etwas zu feiern. Sie feierten Feste, die sie schon seit Jahrhunderten feierten und die letztlich auf Jesus hinwiesen und durch ihn erfüllt wurden. Aber wie war das jetzt an Pfingsten? Was haben die Juden an Pfingsten gefeiert? Warum waren sie in Jerusalem? In der Beschreibung der jüdischen Feste in 3. Mose, da steht über das Pfingstfest Folgendes. Dort steht in 3. Mose 23, Vers 15 bis 21, vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Gabe für das Schwingopfer gebracht habt, sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Bis zum Tag nach dem 7. Sabbat sollen es 50 Tage sein. Dann sollt ihr Jahwe ein Speisopfer von der neuen Ernte bringen. Aus euren Wohnungen bringt Jahwe 2 geweihte Brote als Erstlinge mit. Sie sollen aus 800 Gramm Feinmehl mit Sauerteig gebacken sein. Außer dem Brot sollt ihr Jahwe 7 fehlerlose einjährige Lämmer, einen jungen Stier und 2 Schafböcke als Brandopfer bringen. Dazu die vorgeschriebenen Speis- und Trankopfer. So ist es ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe erfreut. Als Sündopfer sollt ihr einen Ziegenbock bringen und als Freudenopfer 2 einjährige Lämmer. Der Priester soll die beiden Lämmer zusammen mit dem Erstlingsbrot vor Jahwe hin und her schwingen. Sie sind Jahwe geweiht und fallen dem Priester zu. An diesem Tag sollt ihr eine heilige Versammlung ausrufen und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Diese Weisung gilt für alle Zeiten und an allen euren Wohnorten. Das ist jetzt die ausführlichste Beschreibung dieses Festes. Vieles wird beschrieben, aber irgendwie wird auch sehr, sehr viel weggelassen. Es gibt nicht mal einen Namen für das Fest, nur ein Datum. 7 Wochen nach dem Fest der Erstlingsgabe soll wieder gefeiert werden. Mehr steht da nicht. Deshalb wird das Fest dann Wochenfest genannt. Komischer Name. Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch an dieser Stelle ähnlich geht wie mir und ihr denkt erstmal, hä? Ich meine, es ist ja schön, dass gefeiert wird. Bin ich immer für. Feiern ist immer gut. Aber was soll das denn bitte für ein Fest sein? Was soll man da machen? Und warum soll man das machen? Und haben die Jünger das wirklich so gemacht? Ich kann ganz ehrlich sagen, dieses Fest ist irgendwie schwierig. Vielleicht, weil der Name des Festes fehlt. So ein Name würde ja vielleicht schon mal helfen. Aber auch sonst kommt dieses Fest in der Bibel eher am Rande vor. Dabei geht es eigentlich gehört es zu den großen Pilgerfesten Israels. Deshalb waren die Juden ja auch alle da. Es ist eins der großen Pilgerfeste, wird aber kaum erwähnt. Selbst in Kommentaren findet sich erstaunlich wenig zu diesem Fest. Diese Kommentare, sie konzentrieren sich darauf, ja, dass es bei den Juden verschiedene Zählweisen gab, was für uns jetzt nicht so wichtig ist. Und dann wird berichtet, dass viele Opfer dargebracht wurden. Ganz ehrlich, um das zu erfahren, brauche ich keinen Kommentar, das steht ja schon da. Klar ist, das Fest steht in engem Zusammenhang mit dem Fest der Erstlingsgabe. Es ist gewissermaßen eine Folge davon, etwas, das eben 7 Wochen später gefeiert wird. Wir haben vorhin gesehen, Die Erstlingsgabe steht für die Auferstehung Jesu. Und wir wissen, 7 Wochen nach Ostern, 7 Wochen nach der Auferstehung, feiern wir Pfingsten, ein Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und so sind wir versucht, in diesem Wochenfest irgendwie einen Hinweis auf den Heiligen Geist zu finden. Aber ehrlich gesagt, ich finde ihn nicht. Also zumindest nicht so direkt und offensichtlich, wie ich das jetzt eigentlich gerne hätte. Aber es gibt ein paar andere Besonderheiten, die mir auffallen. Und zunächst wird deutlich, dass es sich auch hier natürlich um ein Erntefest handelt. In Vers 16 heißt das: Dann sollt ihr Jahwe ein Speisopfer von der neuen Ernte bringen. Und in Vers 17 wird ergänzt, dass die Brote als Erstlinge dargebracht werden sollten. Es ist also wieder ein Erntefest. In diesem Fall ist es der Beginn der Weizenernte. Man könnte sagen, nach der kleinen Ernte am Anfang kommt jetzt die große Ernte. Oder meinetwegen auch, die Ernte geht weiter. Und diese weitere Ernte soll mit Dankbarkeit und Opfern gefeiert werden. Das ist natürlich gut. Seid dankbar für eure Ernte. Merkt euch das einfach mal. Unser Verdienst kommt von Gott. Und dafür sollen wir dankbar sein. Deshalb feiern wir einmal im Jahr, irgendwann im Herbst, unser Erntedankfest. Im Frühjahr feiern wir dagegen unser Steuerfest. Ich meine, wir machen unsere Steuererklärung. Nur mal so als Gedanke, wie wäre es, wenn wir die Steuererklärung mal zum Anlass nehmen würden, Gott für unsere Versorgung zu danken? Statt über die Steuern zu meckern, könnten wir uns doch mal über unser Jahreseinkommen freuen, oder? Das sieht man nie so gut wie bei der Steuererklärung. Das wäre doch mal was. Aber natürlich ging es beim alttestamentlichen Wochenfest nicht um die Steuererklärung. Ich glaube allerdings, dass es ähnlich wie bei den beiden anderen Festen um mehr ging als nur um den Dank für die Ernte. Aber um was? Ganz ehrlich, so genau kann ich es euch nicht sagen. Und wie gesagt, auch die verschiedenen Kommentare, die ich so dazu gelesen habe, die schweigen sich entweder aus oder sind nicht besonders überzeugend. Und trotzdem will ich ein paar Überlegungen anstellen und vielleicht helfen sie uns ja zu verstehen, was Gott uns sagen will. Das Auffälligste an diesen Anweisungen Gottes steht in Vers 17. Dort steht: Aus euren Wohnungen bringt Jahwe 2 geweihte Brote als Erstlinge mit. Sie sollen aus 800 Gramm Feinmehl mit Sauerteig gebacken sein. 3 Elemente fallen hier auf. Erstens, es sollen 2 Brote geopfert werden. Zweitens, sie sollen aus den Wohnungen kommen. Und drittens, sie sollen aus Sauerteig gemacht sein. Soweit, so klar. Und jetzt kommen ein paar Überlegungen meinerseits dazu. Beginnen wir mit der einfachsten dieser 3 Besonderheiten, mit den Wohnungen. Es wird deutlich, dass es sich hier nicht um Brote handelt, die speziell für dieses Opfer gebacken wurden. Es handelt sich vielmehr um Brote des täglichen Gebrauchs. Also es geht um Alltagsbrote. Etwas, das erstmal überhaupt nicht heilig ist. Und dazu kommt dann, dass es Sauerteigbrote waren. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass bei den anderen Opfern im Alten Testament immer betont wird, dass es ungesäuerte Brote sein mussten. Aber hier sollte es Sauerteig sein. Warum? Sauerteig wird gelegentlich als Hinweis auf Sünde verwendet. Erinnert euch an die Warnung Jesu, Matthäus 16, Vers 6, da sagt er: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist kein schönes Wort, Sauerteig. Sauerteig als Zeichen der Sünde. Daher ist es durchaus verständlich, dass die Opfer normalerweise keinen Sauerteig enthalten durften. Hier aber merkwürdigerweise schon. Es handelte sich sozusagen um sündiges Alltagsbrot. Und zwar ging es um 2 sündige Alltagsbrote. Aber warum jetzt 2 Brote? Das wird vielleicht klar, wenn wir uns 3. Mose 24, Vers 5 und 6 anschauen. Dort sagt Gott zu Mose: Dann sollst du 12 Lochbrote backen. Lochbrote, Bagel, ne? 12 Lochbrote backen, jedes aus 80 Gramm Feinmehl und sie auf dem reinen Tisch vor Jahwe in 2 Stapeln aufschichten, 6 auf jedem Stapel. Also diese Lochbrote sind die sogenannten Schaubrote. Sie sollen auf dem Tisch in der Stiftshütte liegen. Es sollten 12 dieser Brote sein. Und bei der Zahl 12, da ist die Verbindung zu den 12 Stämmen Israels schnell gefunden. 12 Brote, die für die 12 Stämme Israels stehen. Aber wofür könnten denn dann 2 Brote stehen? Nun, vielleicht für ein Volk, das aus 2 Stämmen besteht. Wäre zumindest möglich. Und in dem Zusammenhang fällt mir Johannes 10, Vers 16 ein, wo Jesus sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pfersch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter dem einen Hirten sein. Oder Paulus, Epheser 2, Vers 15 und 16. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. Und damit komme ich zu einer möglichen Deutung dieses Festes. Gott hat aus 2 sündigen Völkern ein Volk gemacht. Ein Volk aus Juden und Heiden. Ein Volk, das von Natur aus aus sündigen Menschen besteht. Aber dieses Volk wurde gereinigt, denn direkt nach der Darbringung dieser Sauerteigbrote folgt das Sündopfer für die sündigen Brote. Das Volk aus Juden und Heiden sollte gereinigt werden und sozusagen ein Volk aus gereinigten Judenchristen und Heidenchristen werden. Aber was, bitteschön, soll das jetzt schon wieder mit Pfingsten zu tun haben? Nun, hier wird gewissermaßen die Geburt der Gemeinde beschrieben. Genau das, was ich vorhin von Wikipedia gelesen habe. Nochmal zur Erinnerung, dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der Kirche verstanden. Pfingsten ist der Tag, an dem Jesus seine Gemeinde gegründet hat. Eine Gemeinde aus Sündern. Und zwar aus Sündern sowohl aus dem Volk der Juden als auch aus Heidenvölkern, die durch ihn nicht nur gereinigt, sondern auch vereint wurden. Und das können wir jetzt damit verbinden, dass das Wochenfest ebenfalls ein Erntefest ist. Denn dann wird deutlich, die Ernte geht weiter. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, um Gottes Ernte einzufahren. Ernte bedeutet, Menschen zu Jesus zu führen. Dazu haben wir den Heiligen Geist bekommen. Es geht um die Rettung der Verlorenen. Das Wochenfest war ein Pilgerfest, bei dem die gläubigen Juden nach Jerusalem kommen sollten. Die Juden sollten für die Ernte nach Jerusalem kommen. Oder besser gesagt, damals schon hat Gott geplant, dass die Juden nach Jerusalem kommen, um dort geerntet zu werden. Daher überrascht es kaum, dass beim neutestamentlichen Pfingstfest direkt 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Denn sie kamen schließlich zum Erntefest. Und damit begann die große Ernte, die immer noch andauert. Und so eine große Ernte muss mit Dank und Opfern gefeiert werden. Und deshalb endet das alttestamentliche Fest auch mit einem großen Freudenopfer. Aber das ist noch nicht alles. Denn ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich dieses Erntefest war, das die Jünger und alle anderen gottesfürchtigen Juden damals in Jerusalem in erster Linie gefeiert haben. Nach jüdischer Überlieferung fällt dieses Fest nämlich mit der Zeit zusammen, als das Volk Israel die 10 Gebote empfing. Und zu diesem Ergebnis sind jüdische Gelehrte durch wirklich schlüssige Berechnungen gekommen, die ich euch jetzt heute lieber erspare. Jedenfalls wurde dadurch dieses Wochenfest schon sehr früh auch als Fest der Tora-Gabe gefeiert. Also als das Fest, an dem den Juden die Tora von Gott gegeben wurde. Tora ist ein hebräisches Wort, das nicht leicht zu übersetzen ist. Es ist von einem Verb abgeleitet, das lehren oder unterweisen bedeutet. Es kann also als Weisung verstanden werden. verstanden werden. Die antike jüdische Übersetzung ins Griechische, die benutzte das griechische Wort für Gesetz und das wurde dann zum Beispiel von Luther übernommen. Der Begriff Tora wird auch in verschiedenen Bedeutungen verwendet. In der engsten Bedeutung bezeichnet Tora die fünf Bücher Mose. In der weiteren Bedeutung bezeichnet Tora das ganze Alte Testament. Und damit wird aus Pfingsten ein Bibelfest. Dass Weizenernte und Toragabe zusammenhängen, ist kein Zufall und sollte uns nicht überraschen. Der Weizen symbolisiert die Nahrungsgrundlage unseres Körpers, die Tora die Nahrungsgrundlage unseres Geistes. Die irdischen Bedürfnisse sind mit den geistlichen Bedürfnissen verbunden. Sie können nicht voneinander getrennt werden. Interessant ist daher jetzt die jüdische Praxis der Feier dieses Wochenfestes. Im Mittelpunkt der Tora-Lesung stehen die 10 Gebote. Sie werden zu einer besonderen Melodie vorgelesen, das lasse ich jetzt. Während der Lesung steht die ganze Gemeinde auf. Viele Rabbiner interpretieren das Hohelied so, dass es dort um die Liebe zwischen Gott oder die Liebe zu Gott und die Liebe zur Tora geht. Und deshalb wird bei diesem Fest traditionell viel Milch getrunken und süße Honigspeisen gegessen. Es liegt an Hohelied 4, Vers 11, da steht: Honig träufeln deine Lippen, meine Braut, und unter deiner Zunge sind Honig und Milch. Kann man so sehen. Die Juden essen Honig, um die Süße des Wortes Gottes zu unterstreichen und körperlich zu erfahren. Das ist doch wunderbar, oder? Und wie ein unschuldiges Kind seine Milch trinkt, so wird die Tora begierig aufgenommen. In der Nacht vor dem Fest haben viele Juden eine ganz besondere Tradition. Sie bleiben die ganze Nacht auf und verbringen die Zeit mit gemeinsamem Tora-Studium in den Synagogen. Sie sprechen also die ganze Nacht über die Bibel. Ein Fest des Bibelstudiums. Rabbiner und Schriftgelehrte halten auch Vorträge. Von Zeit zu Zeit wird das Studium durch Gesang und Tanz unterbrochen. Und so geht es weiter bis zum Morgengrauen. Dann, in der ersten Morgendämmerung, versammeln sich alle zum Gebet, um bei Sonnenaufgang das jüdische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Wäre es nicht schön, wenn wir Christen auch so ein Bibelfest feiern würden? Vielleicht einmal im Jahr, vielleicht sogar an Pfingsten, so wie die Juden und wie die Jünger damals wohl auch. Als sich die Jünger in Apostelgeschichte 2 zu diesem Wochenfest in Jerusalem versammelten, da haben sie nämlich tatsächlich intensiv mit dem Alten Testament beschäftigt. Das zeigen die vielen alttestamentlichen Zitate in der Pfingstpredigt von Petrus. Sie haben sich nicht einfach nur in diesen Raum gesetzt und dort gewartet, sie haben studiert. An unserem Pfingstfest feiern die Juden also das Fest der Gabe der Tora. Aber warum heißt es eigentlich, dass sie die Gabe der Tora feiern? Also, nun, Rabbi Mendel von Kotzk, wichtig, der hat ein K am Ende, Kotzk, hat diese Frage wie folgt beantwortet. Er sagte: Am Fuße des Sinai wurde uns die Tora nur gegeben. Sie zu empfangen, das muss jeden Tag neu geschehen, hier und heute. Ich finde, das ist ein guter Hinweis. Die Tora als Gabe, als Geschenk zu bekommen, das ist das eine. Gott gibt uns sein Wort. Er offenbart uns seinen Willen. Aber es zu empfangen, also es anzunehmen und umzusetzen, das ist ein zweiter Schritt, der von uns kommen muss. Es ist daher kein Zufall, dass das ganze Volk Israel, nachdem es die Tora als Geschenk erhalten hat, in 2. Mose 24 geantwortet hat: Alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir gehorsam tun. Also wir sehen hier sehr schön, dass Hören und Handeln zusammengehören. Und das müssen wir verstehen. Wir hören und hören und hören und hören, aber viel zu oft tun wir nichts. Aber Hören und Handeln gehören zusammen. Das wahre Hören auf Gottes Wort geschieht im Tun, indem wir nämlich leben, wie Gott es haben möchte. Und wenn wir uns jetzt die beiden großen Feste anschauen, also Passa und das Fest der Toragabe, dann wird deutlich, beides gehört zusammen. Passa bedeutet Freiheit, das Ende der Sklaverei. Aber Freiheit bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Deshalb brauchten die Menschen Weisungen für ihr Leben. Und die kamen in Form der Tora und der Gebote. Gnade und Gesetz gehören nämlich zusammen. Genau das sehen wir hier. Die Gebote kamen nach der Befreiung. Erst Passa, dann Tora. Erst die Befreiung aus Ägypten, dann die Gebote. Und wenn wir es ganz genau nehmen, ist es im Neuen Testament genauso. Zuerst werden wir durch Jesus von unserer Schuld befreit, Karfreitag. Dann wird uns das ewige Leben versprochen, Ostern. Dann ruft er uns durch seine Lehre, beispielsweise Bergpredigt, dazu auf, nach dem Willen Gottes zu leben. Aber jetzt haben wir immer noch ein Problem. Wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Fest der Toragabe und unserem Pfingstfest mit der Ausgießung des Heiligen Geistes? Der Zusammenhang besteht darin, dass es eine deutliche Verbindung zwischen Gabe der Tora und Gabe des Geistes gibt. Und wir sehen diesen Zusammenhang zum Beispiel in Jeremia 31, 33. Dort sagt Gott über den neuen Bund, in dem wir jetzt leben: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist es, was an Pfingsten geschehen ist. Gott hat das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Oder noch ein bisschen ausführlicher, Hesekiel 36, 26 bis 21. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich werde euch von allem Sündenschmutz befreien. Ich rufe das Korn herbei und lasse es wachsen und werde keine Hungersnot mehr über euch bringen. Ich vermehre die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag der Felder, damit ihr von den anderen Völkern nicht mehr als Hungerleider verspottet werdet. Dann werdet ihr an euer böses Tun und Treiben von früher denken und vor euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und Gräueltaten. Er legt seinen Geist in uns, damit wir seinen Gesetzen folgen. Das ist die Verbindung. Wir sind an Ostern von unserer Sünde befreit worden. Und an Pfingsten, dem Fest der Toragabe, wurde uns mit dem Heiligen Geist das Gesetz in unsere Herzen gegeben. Gott hat uns ausgerüstet, damit wir leben können, wie es ihm gefällt. Genau das feiern wir an Pfingsten. Als Fest der Ernte ist Pfingsten das Fest der Gemeinde. Und als Fest der Toragabe ist Pfingsten das Fest der Bibel. Alle vier Bereiche kommen an diesem Fest zusammen, an diesem Fest und im Heiligen Geist. Durch den Geist hat Jesus aus zwei sündigen Völkern seine eine Gemeinde gemacht. Eine Gemeinde, die die Ernte einholt. Und das ist möglich, weil wir, erfüllt vom Geist, nach seinen Weisungen leben können. Also lasst uns genau das tun. Amen. Ich würde gerne beten und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne nochmal aufstehen. Vater, es ist faszinierend, wie wir im Alten Testament sehen können, dass du das alles schon geplant hast. Dass wir sehen können, dass die Feste, die du den Israeliten gegeben hast, Bedeutung für uns als Christen haben. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu retten. Und ich danke dir dafür, dass du uns deinen Geist gesandt hast, dass wir leben können, wie es dir gefällt. Und ich bitte dich darum, dass du den Geist viel mehr in unserem Leben wirken lässt. Ich bitte dich darum, dass du ihn viel mehr die Kontrolle über unser Leben übernehmen lässt, damit wir eben wirklich nach deinem Willen leben und in unserem Leben tun, was dir gefällt. Und ich bitte dich darum, dass du uns als Gemeinde, noch viel mehr deinen Auftrag wahrnehmen lässt. Den Auftrag, die Ernte auf dieser Welt die Ernte hier in Rüsselsheim einzuholen. Ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst und dass wir dir Ehre bereiten können durch unser Leben. Amen.